und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie, für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte.
Hallo, liebe Nachgefragt-Hörer. Heute stellen wir euch unseren BVO-Beirat Christoph Bellmann vor und wir sprechen heute über die Kinderosteopathie. Die wird immer beliebter und immer mehr Eltern entdecken auch die Vorteile dieser sanften und natürlichen Behandlungsmethode. Lieber Christoph, schön, dass du heute dabei bist im Podcast.
Ja, hallo, liebe Hörer. Hallo, liebe Lisa. Auch ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Stell dich gerne mal kurz vor.
Also wie gesagt, ich heiße Christoph Bellmann, ich komme aus dem Raum Würzburg, aus Iphofen, bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind 17 und 18 Jahre alt. Seit 15 Jahren bin ich Osteopath und behandle seit ca. 10 Jahren überwiegend Säuglinge, Kinder und Jugendliche in meinen beiden Praxen. Eine Praxis ist in Iphofen und die andere ist in Kitzingen. Das ist eine Praxis, sind beides Praxen für Physiotherapie und Osteopathie. Das heißt, wir sind da recht gemischt aufgestellt. Mit insgesamt 32 Mitarbeitern.
Danke für die Vorstellung. Worin unterscheidet sich die Kinderosteopathie von der Osteopathie für Erwachsene?
Ja, letztendlich ist es grundlegend anders, weil natürlich viele Vorgänge im Körper noch nicht fertig entwickelt sind. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ernährung anschaut, also von der Muttermilch oder Ersatznahrung bis zur normalen Ernährung ist ein langer Weg. Der Darm muss sich verändern, die Nahrungsaufnahme verändert sich. Und solche Sachen muss man in der Behandlung auch berücksichtigen, weil das noch kein fertig entwickelter Mensch ist, weil die Embryologie, also sprich die Entwicklung, dauert nun mal bis zum 21. Lebensjahr. Und dadurch, dass das Kind, Säugling, Kind, Jugendlicher noch nicht fertig entwickelt ist, haben wir hier natürlich große Unterscheidungen zu den Erwachsenen. Außerdem ist natürlich auch die Anatomie verändert. Also sprich, die Kinder haben noch eine andere Anatomie als die Erwachsenen. Wenn man sich zum Beispiel ein berühmtes Beispiel der Knicksenkspreizfuß, wenn man sich den anschaut, der stützende Knochen im Fußgewölbe, sprich der Calcaneus, das ist ein Knochen, der erst mit dem 6. Lebensjahr seine Funktion vollumfänglich erledigen kann. Das heißt, ein Kind mit 3-4 Jahren kann das Fußgewölbe noch nicht so aufgebaut haben wie ein Erwachsener. Das funktioniert rein von der Anatomie her nicht. Und das sind natürlich wichtige Sachen, die man wissen muss, um dann auch adäquat behandeln zu können.
Kannst du uns vielleicht erzählen, womit Eltern mit ihren Kindern zu dir in die Praxis alles kommen?
Da ist das Spektrum sehr, sehr breit gefächert. Sehr häufig bei Säuglingen sind 3-Monats-Koliken. Das ist das, was sich natürlich auch rumgesprochen hat. Ich arbeite auch mit vielen Kinderärzten sehr gut zusammen und die schicken dann auch zu mir oder auch Hebammen natürlich als Ansprechpartner Nummer 1. Was auch häufig ist, sind so Fußdeformitäten oder Hüftrotationsdysfunktionen, sprich so Kinder, die nach innen rotiert laufen. Eltern kommen da und sagen, die Kinder fallen über die eigenen Füße. Dann natürlich irgendwelche Bauchschmerzen, die ungeklärt sind, die mit Ultraschallbehandlungen in der Schulmedizin schon untersucht wurden, aber nichts gefunden wurde. Im Moment sehr häufig immer mehr kommend Kopfschmerzen, auch bei Kindern im Grundschulalter schon. Dann Asymmetrien, Schädelasymmetrien oder auch Bewegungsasymmetrien bei Kindern. In meiner Praxis ist es mittlerweile auch sehr vielfältig geworden. Behandle auch sehr viele Kinder mit Benachteiligungen aller Art, also sehr viel Trisomie-Kinder, aber auch egal, Tetraspastiker, alles, was in die Richtung Behinderung bzw. Benachteiligung geht. Also da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Krankheitsbilder, wo wir überall versuchen, den Kindern zu helfen oder kleine Fortschritte zu machen. Ich habe jetzt gerade einen 10-jährigen schwerepileptisches Kind, der mit vielen Anfällen pro Tag, also sprich bis zu 60 Anfälle pro Tag gekommen ist, weil durch die Behandlung auch schon viel erreichen konnten. Und ja, das macht natürlich Spaß, da auch zu sehen, wie die Kinder reagieren.
Ja, glaube ich. Ja.
Was auch im Moment recht häufig ist, ADS, ADHS. Auch hier kommen viele Kinder zu uns. Mhm.
Kannst du uns vielleicht erzählen, wie eine Behandlung in der Kinderosteopathie bei dir genau abläuft?
Ja, zunächst erstmal eine Anamnese. Hier achte ich drauf, je nach Alter natürlich. Es gibt die Anamnese der Eltern, bei den ganz kleinen Kindern natürlich. Da habe ich einen Säugling, muss ich die Eltern fragen. Achte aber auch darauf, dass die Kinder selber zu Wort kommen. Also auch ein Fünfjähriger kann mir schon erzählen, was er hat und warum und wieso. Hier achte ich auch in der Regel drauf, dass die nicht die Eltern alles erzählen, sondern erstmal das Kind erzählt, was das Kind stört, was beim Kind nicht funktioniert, bevor ich dann mir nochmal Informationen der Eltern hole. Aber letztendlich ist die Anamnese ein ganz wichtiger Teil, weil man hier schon viel rauslesen kann beim Kind, was da passiert sein könnte oder das heißt, das Kind ist vom Kletterhaus gestürzt. Da kann man dann schon sagen, ist es ein Unfall oder ist es eine angeborene Geschichte oder erworben. Also, nachdem die Anamnese abgeschlossen ist, macht man natürlich einen Befund und daraufhin anschließend eine Behandlung, die dann möglichst adäquat auch funktioniert, also sprich schon ja, dem Kind weiterhelfen kann in seinem Problem, was es hat.
Mhm. Muss ich als Elternteil an etwas Bestimmtes denken oder kann ich mich vielleicht schon irgendwie auf den Termin vorbereiten und wenn ja, wie?
Also auf den Termin vorbereiten funktioniert eigentlich nur insofern, dass man sich Gedanken macht, was war bei dem Kind. Ich meine, beim Säugling ist das oft ein Zeitraum von 4 Wochen, das ist nicht ganz so dramatisch. Ist das Kind aber mal 13, 14 Jahre alt, dann sollte man oder kann man zu Hause schon mal vielleicht sich einen Zettel nehmen und mal aufschreiben, ob da irgendwelche Unfälle passiert sind, ob größere Stürze waren, ob das Kind was weiß ich beim Schlittschuhfahren auf Steißbein gefallen ist, ob Knochenbrüche waren, ob irgendwelche Unfälle, Stürze, irgendwas war, ob das Kind reagiert hat auf irgendwelche Impfungen, ob also was generell so in der Vergangenheit passiert ist, es macht immer Sinn, das irgendwo kurz zu erfassen, weil wenn die Eltern da sitzen und das nicht wissen, muss man oft lang bohren, bevor man irgendwo was rausfindet, weil doch nicht immer alles abrufbar ist.
Ja, das stimmt. Das fällt einem mal erst oft im Nachhinein dann ein, ja.
Es gibt auch Praxen, die haben auf der Homepage Anamnesebögen, die man runterladen kann und dann der Praxis entweder vorab schicken oder mitbringen kann. Und dann gezielt auf Fragen schon draufstehen.
Mhm.
Man hat jede Praxis ein bisschen anders, ist beides völlig in Ordnung. Aber darauf vorbereiten heißt immer, dass man so die Krankengeschichte oder die, wie es dazu gekommen sein könnte oder so die Geschichte des Kindes auch parat hat.
Mhm. Gibt es auch bestimmte Altersgruppen, die für die Kinderosteopathie besonders hilfreich ist oder vielleicht kannst du da noch was dazu sagen?
Würde ich so nicht unbedingt sagen. Wir können den Kindern in allen Altersklassen helfen und jede Altersklasse hat ihr Problem. Also das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, durch die embryonale Entwicklung haben wir verschiedene Entwicklungsstadien und in diesen Entwicklungsstadien können dann auch wieder entsprechend Probleme auftauchen, die sich dann bemerkbar machen. Und deswegen es ist nicht für bestimmte Altersgruppen mehr oder weniger geeignet.
Mhm.
Also jede Altersgruppe hat so schon auch gewisse spezifische Problematik aufgrund der Entwicklungsschritte, aber wir haben da keine Präferenzen. Mhm. Also es gibt Pubertätskinder, die natürlich aufgrund der Pubertät, aufgrund der hormonellen Situation Probleme haben. Es sind oft die sogenannten Spielkinder, also 3- bis 5-Jährige, die mit Wachstumsschmerzen kämpfen. Es gibt bei Zahnwechsel, Zahnspangenprobleme mit Kopfschmerzen sehr häufig und so weiter. Also wir haben hier Zusammenhänge, die einfach entwicklungsbedingt sind, aber keine Altersgruppen, die bevorzugt die mehr oder weniger vorkommen.
Was sollte eine Kinderosteopathin oder ein Kinderosteopath deiner Meinung nach für Qualitäten besitzen?
Auf der einen Seite natürlich ausreichend Fortbildung. Also man muss schon wissen, wo man hinlangt, wie man hinlangt. Es ist so, dass bei der Behandlung bei Kindern, gerade bei kleinen Kindern, es wichtig ist, dass man schnell gezielt hinlangen kann. Man hat hier nicht die Zeit, lang zu tasten oder lang irgendwelche Punkte, die man behandeln möchte, rauszusuchen, sondern das muss ein sicherer Griff sein, der muss schnell sein, der muss sitzen, was dann später auch natürlich die Erfahrung ausmacht. Aber ausreichend Fortbildung ist auf jeden Fall wichtig. Dann sollte auch eine Empathie bestehen. Also das heißt, es sollte auch vom Therapeuten auch gewollt sein. Also es gibt immer Kinder, die schwierig sind. Und mit solchen Kindern muss man mit sehr viel Ruhe und Geduld rangehen und sich manchmal auch die Sympathie des Kindes erkämpfen, sage ich mal, durch Ruhe. Das macht viel aus. Und natürlich auch Verständnis für die Eltern haben.
Mhm.
Warum Verständnis für die Eltern? Habe ich ein junges Paar, also wir kommen oft die Eltern gemeinsam, habe ich ein junges Paar mit einem Säugling 4, 6 Wochen alt, ist natürlich ganz andere Angst um das Kind, als wenn es das dritte Kind in der Familie ist und die Eltern schon Erfahrung haben. Man merkt dann schon, dann kommt auch nur die Mutter oder nur der Vater, da kommen schon gar nicht mehr beide Elternteile. Und da ist schon, ja, die Eltern sind abgeklärter. Aber wenn das eben junge Eltern sind, muss man auch eben dieses Verständnis dafür mitbringen, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass man manche Sachen erklären muss, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind bei den Eltern.
Und fachlich gesehen, was macht für dich eine gute Kinderosteopathie-Ausbildung aus?
Ja, ich denke, die Kinderosteopathie-Ausbildung unterscheidet sich insofern, wie viel Wissen über die Embryologie da ist. Embryologie ist, wie schon gesagt, die Entwicklung vom, wie heißt es immer so schön, Zellhaufen bis zum 21. Lebensjahr, das heißt, oder bis zum endgültigen Entwicklungsende des Menschen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass in der Ausbildung das auch so vermittelt wird, dass es verschiedene Entwicklungsschritte gibt. Und in diesen Entwicklungsschritten, oder die Entwicklungsschritte müssen bei der Behandlung beachtet werden. Und natürlich dann in den Fortbildungen müssen auch die entsprechenden Griffe gezeigt werden, weil natürlich ein Körper, der 1,70 Meter groß ist, ganz anders anzufassen ist als ein 60 Zentimeter großer Wurm.
Mhm.
Da haben wir einfach ganz große Unterschiede und wichtig ist hier zu wissen, was man tut. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch eine gute praktische Ausbildung.
Mhm. Worauf sollte ich als Elternteil achten, wenn ich auf der Suche nach einer Therapeutin oder einem Therapeuten für mein Kind bin?
Also ich empfehle bei sowas tatsächlich darauf zu achten, dass der Therapeut seine Fortbildungen entsprechend nachweisen kann. Das heißt auf der Homepage mit einem vernünftigen Nachweis, wenn jemand nicht im Verband sein sollte. Ansonsten haben die Berufsverbände in der Regel auch, also gerade bei uns auch im BVO, ein eigenes Logo. Damit wird schon mal gesichert, dass eine bestimmte Ausbildungsqualität auch vorliegt. Damit kann man sich schon mal darauf verlassen, dass die Fortbildung schon mal in Ordnung ist. Und ansonsten muss man natürlich auch darauf schauen, dass einem derjenige liegt.
Mhm.
Also ich glaube, so gewisse Empathie sollte auch dazu gehören. Und heutzutage auch trotz allem die Internetempfehlungen. Aber da bitte darauf achten, dass es nicht bloß ja, war toll drin steht oder war freundlich und nett. Ja, das ist gut. Sondern wir haben auch immer wieder Eltern, die dann schon etwas detaillierter schreiben, was da passiert ist, wie mit dem Kind umgegangen worden ist, wie das Ganze funktioniert hat, wie erfolgreich das war. Also eher solche Kommentare lesen, wo es ein bisschen detaillierter ist, weil die dann auch in der Regel nicht gekauft sind. Es gibt leider mittlerweile auch genug gekaufte Bewertungen, die sehen aber immer sehr unspezifisch aus, mit ja super toll und klatschende Hände und was weiß ich. Wenn dann wirklich auf die Problematik vom Kind eingegangen wird und die Behandlung auch entsprechend kurz beschrieben wird und dann ein Kommentar dazu, dann kann man davon ausgehen, dass es handgeschrieben ist und da kann man sich schon drauf verlassen.
Mhm.
Also da kann man mittlerweile auch ein bisschen danach gehen.
Christoph, hattest du schon mal einen ganz besonderen Fall, an den du dich gut erinnern kannst? Ja, welches Kind oder welche Behandlung blieb dir da am meisten in Erinnerung?
Das ist ein Kind einer Benachteiligung, bei dem die Ärzte der Mutter damals erzählt hatten, dass das Kind wohl bettlägerig bleiben würde und auch nicht wirklich alt würde, also mit 8 bis 10 Jahren nicht so sehr alt damals. Also das Kind ist jetzt 11 Jahre alt, wird jetzt 12. Ich habe das Kind bekommen mit wenigen Monaten. Wir hatten das Kind dann dazu gebracht, dass es sitzen kann. Natürlich nicht im Zeitschema. Also es war erst mit 1,5 Jahren oder 2 Jahren konnte das Kind sitzen. Dann haben die Ärzte gesagt, ja, aber mehr wird nicht passieren. Dann haben wir das Kind zum Stehen gebracht. Dann hat es geheißen, ja, stehen, toll, mit Festhalten, aber mehr wird nicht passieren. Dann haben wir das Kind zum Laufen gebracht. Dann hat es geheißen, ja, jetzt ist aber Schluss. Mehr wird niemals gehen. Dann hat das Kind Trampolinspringen angefangen und mit dem Trampolinspringen sprechen. Geht es in die Schule, hat Musik, schreibt, liest, entwickelt sich vernünftig und hat deutlich höhere Lebensqualität. Also von daher haben wir hier eine Erfolgsgeschichte, die sich über die letzten 12 Jahre hingezogen hat.
Schön.
Also das größte und längste, was ich bis jetzt so am Stück behandelt habe und auch am erfolgreichsten.
Apropos Erfolgsgeschichte, du behandelst Kinder ja nicht nur in deiner Praxis, sondern auch im Kinderzentrum Philumi in Bad Alexandersbad. Magst du den Hörern kurz davon erzählen?
Die Idee entstand von Georg Schöner und Norbert Neumann. Und die beiden wollten Kinder sehr intensiv osteopathisch behandeln. Das Ganze hat sich dann auch realisieren lassen über die Berthold und Brigitte Hollering Stiftung. Und es wurde das Philumi Kinderzentrum gegründet. Ich war da auch mit von Anfang an mit dabei. Und dort werden Kinder behandelt, hauptsächlich mit den Diagnosen Trisomie 21, also Down-Syndrom, Krebskinder und geistig sehr stark beeinträchtigte Kinder. Es werden aber auch andere Syndrome und andere Erkrankungen mittlerweile auch gern mit behandelt. Es ist hier ein Wochenende für die ganze Familie. Das heißt, wir behandeln neben den Kindern auch Begleitpersonen, sprich entweder Geschwisterkinder, wenn notwendig, oder auch mal die Eltern, die sich mal eine Auszeit gönnen, wenn man so ein schwerstbehindertes Kind hat, was dann 24 Stunden, 7 Tage die Woche Behandlung oder Pflege oder Aufsicht braucht. So können die Eltern auch mal sich hinlegen und auch mal eine Behandlung genießen und auch mal Ruhe bekommen. Es gibt hier viele Begleitbehandlungen zur Osteopathie, so dass es ein rundum betreutes und ich denke auch ziemlich gelungenes verlängertes Wochenende bzw. Woche ist, wo die Kinder und die Familien gut betreut werden. Das ist so der,
Ja, eine gute Sache. Genau, die verlinke ich dann auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Die Stiftung kann man dann auch entsprechend finanziell unterstützen. Christoph, zum Schluss noch. Was würdest du dir für die Kinderosteopathie für die Zukunft wünschen?
Für die Zukunft wünsche ich mir im Endeffekt, dass die Kinderosteopathie eine Regelung hat, dass die Ausbildung geregelt wird. Weil wir haben es leider so, dass der eine Therapeut ein kleines Wochenende machen kann und der nächste Therapeut macht 3 Jahre Ausbildung und schreibt sich das aufs Schild. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, gucken, dass die Fortbildungen ausreichend sind, dass die Verbände eventuell auch drüber geguckt haben, weil hier eine Qualität gesichert wird. Weil leider ist nicht jede Ausbildung so gut, dass sie in der Qualitätssicherung auch bestehen kann. Das heißt, wenn das mal geregelt wäre, dass eine Ausbildung der Kinderosteopathie auch wirklich, dass die Eltern eine Sicherheit haben, wenn sie dorthin gehen, da steht Kinderosteopathie am Schild, dass es dann auch ordentliche Kinderosteopathie ist. Das wäre eigentlich so mein Wunsch dafür.
Und vielleicht auch im Hinblick auf deine ärztlichen Kollegen?
Ja, da muss ich sagen, habe ich ziemlich Glück. Also meine ärztlichen Kollegen, die im Umkreis hier sind, die Kinderärzte, schicken mir sehr viel. Wir arbeiten gut zusammen. Wir kommunizieren auch und versuchen für die Kinder das Beste rauszuholen. Also der Haupt- oder der ja die größte Kinderarztpraxis, dessen Frau ist eine Physiotherapeutin, ist in der Therapie ziemlich fest und die hat ihn auf den Trichter gebracht damals. Und schon vor vielen Jahren. Und deswegen ist da auch eine super Zusammenarbeit da. Also von daher habe ich da keine Wünsche. Da ist nichts offen im Moment. Ich arbeite da wirklich hervorragend zusammen. Das funktioniert.
Super. Okay, Christoph, vielen Dank dafür. Und schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Ich habe mich gefreut. Und euch alles Gute. Und auch den Hörern natürlich alles Gute.
Okay. Ja. Liebe Hörer, auch an euch vielen Dank und weiteres zur Kinderosteopathie findet ihr in der Folgenbeschreibung und natürlich auch auf unserer Website. Folgt uns gerne auch auf Instagram, dann seid ihr auch immer up to date unter bvo.osteopathie und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!